Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Rekordschmelze in der Arktis, Hitzewellen in Sibirien aus dem hohen Norden kommen zurzeit beunruhigende Nachrichten. Was davon Wetter ist und was Klima, darüber spreche ich gleich mit dem Polarforscher Dr. Markus Nikolaus. Lärm im Südwesten und der Abzug von US-Truppen ist ein weiteres Thema dieser Sendung. Außerdem geht es um Müllsammler in Indien, die von Corona besonders bedroht sind, und um Tätowierungen. Der Verbrauchertipp schließlich befasst sich mit Bluetooth-Lautsprechern. Die menschengemachte Erderwärmung läuft ziemlich ungleichmäßig. Besonders stark steigen die Temperaturen in der Arktis und von dort gibt es wieder schlechte Nachrichten. Das Meereis ist auf einem historischen Tiefstand angelangt. Noch nie seit Beginn der Messungen gab es so wenig Eis in dieser Region in dieser Jahreszeit. Wie stark der Rückgang ist, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Markus Nikolaus. Er forscht beim Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Und wir erreichen ihn in der Hotelquarantäne, denn er bricht in Kürze auf zum Forschungsschiff Polarstern, das sich im Eis des Nordpolarmeers hat einschließen lassen. Und dort wird er auch zum Thema Klimawandel forschen. Guten Tag, Herr Dr. Nikolaus.
Ja, schönen guten Tag, einen schönen Gruß aus Bremerhaven.
Wie weit ist denn die Ausdehnung des Eises zurückgegangen in diesem Jahr bisher?
Die Ausdehnung des Meereises liegt vor allem in den Bereichen nördlich von Russland, also dem russischen sibirischen Sektor, weit weiter nördlich als sonst. Wir reden hier von Flächen von 1,7 Millionen Quadratkilometern. Da fehlen uns im Vergleich zu sonst Flächen in der Größe von Spanien zum Beispiel.
Vor allem über Sibirien gibt es ja ungewöhnliche Wärme. Das trägt dann also zum Schmelzen des Arktiseises bei?
Ja, das ist vor allem im Sommer ein besonders starker Rückkopplungseffekt, weil diese starke Wärme aus Sibirien, wenn die übers Eis oder zieht in die Regionen, die sonst mit Eis bedeckt sind, ist natürlich klar, dass Wärme zu besonderem Schmelzen führt. Und wir haben jetzt im Sommer den Rückkopplungseffekt. Je stärker ich das Eis schmelze, desto weniger Eis habe ich, desto weniger weiße Fläche, die Energie zurück in die Atmosphäre strahlt, habe ich. Und desto mehr Energie wird wieder im Ozean aufgenommen, was das Ganze verstärkt, dieses Schmelzen.
Das heißt, wenn das Eis weniger wird, dann beschleunigt das die Erwärmung für sich und sorgt dafür, dass es dann noch weniger wird.
Ja, exakt. Das ist das, was wir unter arktischer Verstärkung verstehen. Das ist das, warum wir sehen, dass der Klimawandel in der Arktis besonders schnell voranschreitet. Und wir sehen das ja in der Arktis schon seit einigen 10er Jahren. Für uns ist die Arktis ein gewisses Frühwarnsystem für das, was wir in anderen Regionen der Erde mit der Zeit auch erleben.
Wie viel ist denn von diesem Rückzug des Eises derzeit Klima und wie viel ist einfach Wetter?
Also Klima ist auf jeden Fall, dass wir sehen, dass die letzten 15 Jahre alle diejenigen waren, die weniger Eis hatten als davor. Wetter ist dagegen die Frage, ob wir jetzt dieses Jahr einen neuen Rekord, sprich weniger Eis als in 2012 erreichen oder nicht. Das hängt ganz stark vom aktuellen Wind, vom aktuellen Wetter ab. Das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersagen, aber wir sehen, dass wir wieder ein neues Jahr mit extrem wenig Meereis haben und das setzt den Klimatrend fort.
Wann kann man denn wissen, ob das ein Rekord wird? Wann weiß man das?
Ja, das Meereisminimum erwarten wir jedes Jahr im September. Und mit der September-Analyse wissen wir dann, ob es einen Rekord gibt. Der Rekord hängt, zum Beispiel 2012 hing es ganz stark davon ab, dass es eine Zeit lang sehr viel Winde aus Süd gab, die das Eis sehr stark zusammengeschoben haben. Und was wir am besten beobachten können zurzeit, ist halt die eisbedeckte Fläche. Das sagt nicht unbedingt was über das Volumen aus, aber die eisbedeckte Fläche hängt zum Beispiel stark vom Wind ab. Und das sieht man wirklich dann erst in den Wochen, wenn es soweit ist.
Inwieweit sorgt denn die Entwicklung dafür, dass jetzt auch mehr Methan freigesetzt wird? Das ist ja ein besonders starkes Treibhausgas.
Ja, genau. Das ist natürlich jetzt keine Frage des Meeres in dem Sinne. Wenn wir von Methan sprechen, sprechen wir von den sibirischen Küstenregionen, von den Schelfregionen, wo der Permafrostboden taut. Und da spielen natürlich vor allem diese Wärmezellen eine große Rolle, wobei die Mengen der Veränderungen im Methan, ich Ihnen jetzt so nicht sagen kann, die müsste ich selbst nachlesen.
Wie sieht es denn mit den Perspektiven aus? Ende des Jahrhunderts oder in 50 Jahren werden wir da noch arktisches Meereis das ganze Jahr haben?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr umstrittene Frage in der Tat. Und das ist halt ein Grund, warum wir gerade solche großen Expeditionen wie die mit Polarstern von Mosaik durchführen. Wir müssen dahin kommen, dass unsere Klimamodelle robuster werden, dass sie besser werden, dass wir nicht nur verschiedene Szenarien betrachten können, sondern auch sagen können, mit welchen Wahrscheinlichkeiten einzelne Szenarien eintreffen, sodass das Ganze etwas fundierter und noch glaubhafter wird.
Der Eisschwund hat Folgen für die Natur. Vor kurzem ging durch die Medien, Eisbären seien akut vom Aussterben bedroht. Welche beobachten Sie?
Wir sehen vor allem, dass unsere Modelle uns immer mehr zeigen, dass es eine starke Kopplung zwischen der Arktis und unserer mittleren Breiten gibt. Also die Arktis ist natürlich in unserem Kopf irgendwie weit weg, eine weiße Region ganz im Norden. Aber die Entfernung von uns zu Polarstern heute sind gut 3000 Kilometer, ist so weit wie nach Südspanien in den Mittelmeerraum. Also es ist nicht so weit weg. Und das führt dazu, dass diese Veränderungen in der Arktis große Luftstromsysteme verändern. Und das führt zum Beispiel dazu, dass Extremwetterlagen sich bei uns verstärken. Extrem heißt nicht nur extrem warm, es kann auch extrem feucht, trocken, langanhaltender Niederschlag sein und so weiter. Und diese Veränderungen, die sehen wir. Und die haben sogar was mit dem Klima in der Arktis zu tun.
Freuen Sie sich eigentlich auf die Polarstern und was werden Sie da erforschen?
Oh ja, ich freue mich sehr. Ich hatte das Glück, schon ganz am Anfang der Expedition vor einem Jahr an Bord zu sein und jetzt am Ende wieder. Ich selbst werde mich sehr mit der Wechselwirkung von Atmosphäre, Eis und Ozean beschäftigen. Also wie viel Energie, wie viel Temperatur geht von der Atmosphäre ins Eis, in den Ozean? Wie läuft dieses Gefrieren, was wir jetzt ja anfangen, auch nach dem Schmelzen beobachten werden, wie läuft dieses Gefrieren ab? Welches Eis gefriert zuerst? Das dickere, das dünnere? Das sind Fragen, die wir besser verstehen wollen, damit wir dann in Zukunft bessere Vorhersagen machen können.
Dr. Markus Nikolaus war das, erforscht beim Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne, einen schönen Tag.
Die USA wollen einen Teil ihrer Truppen aus Deutschland abziehen. Präsident Donald Trump will damit vor allem die Deutschen für die seiner Ansicht nach zu niedrigen Rüstungsausgaben bestrafen. Das politische Berlin ist beunruhigt und würde den Abzug gern abwenden. Doch diese Haltung wird nicht überall geteilt. In Rheinland-Pfalz und in Teilen des Saarlandes leiden viele Menschen unter dem Lärm, den übende Militärflugzeuge verursachen. Sie hoffen, dass dieses Problem mit dem Teilabzug kleiner würde. Anke Petermann berichtet darüber.
Familie Emrich lebt im grünen Südwesten von Kaiserslautern und hat auf einer Fensterbank eine winzige Antenne stehen, eine Radarstation. Doris Emrich von der Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung weiß deshalb ganz genau, dass am Morgen ab 8 Uhr schon Kampfjets der Bundeswehr aus Büchel in der Eifel im militärischen Übungsgebiet Tralauter übten und lärmten.
Dann in der Mittagszeit kam wieder Spangdahlem, die US Air Force. Und wie wir sehen konnten, kam aus England wieder ein Tanker.
Ein US-Tankflugzeug, nördlich von London stationiert, in den Pfälzerwald eingeflogen zu Übungszwecken.
Und hier über unserer Region wurde dann wieder Luft betankt. Und dann fragen wir uns, wieso ein Tanker aus England hier runterfliegen muss, um hier diese Luftbetankung zu machen. Und vor allen Dingen haben wir auch erfahren, dass das in England so gehalten wird, dass über der Nordsee betankt wird, also dass keine bewohnten Gebiete da beeinträchtigt werden.
Beeinträchtigt durch den Lärm nämlich, unter dem die Emrichs und andere in Kaiserslautern, der gesamten Westpfalz, in Trier und Teilen des Saarlands leiden. 4 Stunden Kampfjetkrach an einem Durchschnittswerktag, fast 900 Stunden im Jahr. Im militärischen Übungsgebiet Tralauter, so monieren grüne Bundestagsabgeordnete in der Auswertung ihrer regelmäßigen parlamentarischen Anfragen, konzentriere sich seit Jahren ein großer Teil des militärischen Übungsflugbetriebs in Deutschland. Und zwar ohne, dass die Bundesregierung dafür Lärmgrenzwerte festlege. Der Anteil der US-Kampfjets aus Spangdahlem am Lärmaufkommen ist erheblich, hält Patrick Fey vom saarländischen Teil der Bürgerinitiative fest. Die US-Luftwaffe übt anders als die Bundeswehr in großen Verbünden.
Das können auch mal 12 Maschinen werden und entsprechend verteilt sich der Lärm in der Fläche. Es ist quasi in der ganzen Tra laut, egal wo man ist. Was uns sehr stört, ein Übungsdurchgang mit 12 Maschinen wird vom Bundesverteidigungsministerium lediglich als ein Flug gewertet.
Der IT-Experte wertet die Daten aus, die BI-Mitglieder und Unterstützer mit Hilfe eines Verbunds von Radarstationen sammeln. Fey hat Radar plus Laptop zum Ortstermin mitgebracht und deutet am Monitor auf 2 Punkte auf der Karte der Tralauter: Tornados.
Bundeswehr mit laut Radar 2 Maschinen. Die kommen aus Büchel. Einer davon dürfte ein Gast aus Jagel sein.
Jagel in Schleswig-Holstein.
Und hören tun wir gerade den hier, den Grünen, der Chosen. Und der Chosen, der hat auch eine Höhe, nämlich 5800 Meter und fliegt 625 km/h.
Weil die Bürgerinitiative genau weiß, welche Maschinen wie lange unterwegs sind, kann sie auch die Umweltverschmutzung durch den militärischen Übungsbetrieb errechnen.
Das kann man aufaddieren und wir kommen im Jahr auf 50.000 Tonnen CO2 und etwas in Richtung 500.000 Kilogramm Stickoxide.
Sollte die US-Regierung einen Teilabzug von Truppen aus Deutschland verkünden, würden die Emrichs und andere Fluglärmbetroffene feiern.
Wenn denn diese F-16 mit dabei wären aus Spangdahlem. Wobei dann das Problem aber besteht, dass die Bundeswehr und Belgien und so weiter diese Lärmlöcher dann nutzen und auch vermehrt wieder herfliegen. Also damit wäre das gesamte Problem noch nicht gelöst, aber es wäre wirklich schon ein großer Schritt.
Die täglichen Betriebszeiten des militärischen Übungsluftraums Tralauter weiter zu reduzieren, morgens später anzufangen als 8 Uhr, nachmittags früher aufzuhören als 5 und den Freitag statt ab mittags komplett von Kampfjetlärm freizuhalten, das könnte die gesundheitlichen und seelischen Folgen der Belastung mildern, findet die Bürgerinitiative. Profitieren, so hofft sie, würde davon auch der Tourismus in der Wander- und Weinregion.
Anti-Lärm-Initiativen hoffen auf einen Abzug von US-Truppen, Anke Petermann berichtete. Viele tausend Menschen verdienen in Indien ihren Lebensunterhalt mit dem Durchsuchen von Müll, um brauchbare Gegenstände zu verkaufen. Die Müllsammlerinnen und Müllsammler leben gefährlich und derzeit ist die Gefahr besonders groß. Krankenhausabfall landet oft auf der Müllkippe, obwohl er dort eigentlich nicht hingehört. Auch Corona-Schutzkleidung und Einwegmasken werden auf diesem Weg entsorgt. Dabei gehört Indien zu den Ländern mit besonders hohen Infektionszahlen. Ein Beitrag von Bernd Muschborowska.
Auf einer der Müllkippen am Rande von Delhi wühlen hunderte Müllsammler nach verwertbaren Abfallresten. Männer, Frauen und auch Kinder durchsuchen die aufgetürmten Berge aus Hausmüll, Küchenabfällen und Plastikverpackungen, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Sie suchen nach verwertbaren Überresten des modernen Lebensstils von über 20 Millionen Einwohnern der indischen Hauptstadt. Seit Beginn der Corona-Pandemie landet auch gebrauchte Schutzkleidung aus den Covid-19-Kliniken auf den Hausmüllkippen, tonnenweise Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und Plastikkittel des medizinischen Personals. Und auch in den Privathaushalten in Delhi ist der Verbrauch und damit der Abfall von Corona-Schutzausrüstung drastisch angestiegen. Es sei kaum noch etwas Verwertbares dabei, klagt Mansur Khan, ein Familienvater, der mit seiner Frau und 3 Kindern auf der Müllkippe lebt und vom Verkauf noch brauchbarer Reste den Lebensunterhalt für seine Familie bestreitet. Es kommt immer mehr Abfall aus den Krankenhäusern hier an. Früher war das meiste Hausmüll aus den Wohngebieten, aber jetzt nur noch unbrauchbare medizinische Abfälle. Das dürfe eigentlich nicht passieren, so Dinesh Raj Bandela vom Zentrum für Wissenschaft und Umwelt CSE in Delhi, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Das ist eigentlich alles Sondermüll, der dort abgeladen wird und der ordnungsgemäß entsorgt werden müsste. Die Müllsammler sind stark gefährdet. Sie können dadurch alle möglichen Hautkrankheiten bekommen, Hepatitis A, B und C. Und wenn sie in eine gebrauchte Spritze treten, können sie sich auch mit HIV und AIDS anstecken. Unter den Müllsammlern sind auch Kinder, die ihren Eltern bei der Arbeit helfen oder ihren eigenen Lebensunterhalt auf diese Weise verdienen. Mit ihren kleinen, geschickten Händen ziehen sie noch Brauchbares aus den Abfallbergen, die die Mülllaster am laufenden Band abkippen. Ein 15-jähriger Junge, der viel jünger aussieht, sagte, er mache das schon seit 10 Jahren. Diese Corona-Schutzkleidung lege ich zur Seite und suche nur das raus, was man verkaufen kann. Dafür kriege ich 600 bis 700 Rupien, knapp 8 Euro. Indien steht nach den USA und Brasilien zurzeit an 3. Stelle der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Am Wochenende wurden innerhalb von 24 Stunden über 48.000 Neuinfektionen gemeldet. Die offizielle Zahl der Corona-Fälle liegt jetzt bei knapp 1,4 Millionen.
Bernd Muschborowska berichtete aus Indien. Meist ist es eine Entscheidung fürs Leben. Wer sich tätowieren lässt, sollte sich das vorher gut überlegen, denn die Farbe in der Haut bleibt auf Dauer. Zumindest verschwindet sie nicht von selbst. Und auch in dieser Sendung haben wir schon Tipps darüber gebracht, wie sich die Farbe wieder entfernen lässt. Allerdings spricht auch manches für ein Tattoo und gerade in der jungen Generation liegen Tätowierungen im Trend. Heute also ein Beitrag darüber, wie es ist, wenn man sich das erste Mal tätowieren lässt. Britta Merf hat drei Brüder dabei begleitet, die dieses Abenteuer gemeinsam bestehen wollten.
Aufgeregt?
Schon ein bisschen.
Und du?
Ja, freudig, gespannt.
Und du?
Ja, auch. Also ich bin sehr aufgeregt.
Das sind Jonas, Stefan und Paul. Die drei Brüder lassen sich an diesem Tag in einem kleinen Atelier in Köln ihr erstes Tattoo stechen. Das Besondere ist, sie haben sich gemeinsam ein Motiv ausgesucht.
Wir lassen uns eine Biene stechen, weil wir alle irgendwie mehr oder weniger mit Bienen zu tun haben und Bienen im Garten haben und unsere Großeltern haben Bienen gehabt und wir wollten irgendwas, das uns verbindet.
Die Idee zur Biene habe der älteste Bruder Jonas gehabt.
Das mit der Biene war für mich eigentlich schon lange klar. Es war dann irgendwie die Frage, wie genau die aussehen soll. Und fliegt die, sitzt die, gibt es da vielleicht noch eine Wabe nebenbei? Das war dann ein gemeinsamer Entscheidungsprozess.
Obwohl es gleich losgeht, haben die drei das endgültige Motiv noch nicht gesehen. Martin, ein Tätowierer aus den Niederlanden, macht gerade am Rechner den Feinschliff. Da bleibt noch etwas Zeit, sich zu überlegen, wo die Biene denn eigentlich hin soll, erzählt Stefan.
Das steht auch noch nicht bei allen von uns fest. Zwei Drittel wissen schon, wo sie das Tattoo präzise hinhaben wollen. Und das letzte Drittel ist dann noch unschlüssig und das wird noch entschieden.
Are you nervous? I'm not sure.
Paul ist als erster dran. Seine Biene soll auf die Innenseite des Unterarms. Er bekommt die Biene erstmal auf den Arm geklebt und zeigt sie seinen Brüdern.
You want to show it to your brothers in the back?
Mega nice. Ich finde es so geil.
Das ist sexy. Geil.
Und jetzt weiß Paul auch, warum es gut eine Stunde dauern wird, bis die Biene auf seinem Arm fertig tätowiert ist. Martin hat ein kleines Kunstwerk geschaffen.
Es wird ja auch schattiert und so Graustufen. Also ich glaube, da ist einfach echt viel Detail drin. Deswegen bin gespannt, aufgeregt und einfach nur ready to go gerade.
There you go.
Ja, süß.
Und dann geht es los. Paul bekommt sein erstes Tattoo.
How does it feel?
All right. Easy. Yeah, it's everything's good.
Schmerzen scheint er keine zu haben.
The pain, I think, differs on the technique.
Es hängt von der Technik ab. Wenn du es oldschool machst, dicke Linien, dann tut es mehr weh. Man braucht mehr Kraft, um eine dicke Linie zu machen, als eine feine. Also hast du heute einen leichten Tag bei mir.
Für die kleine Biene braucht Martin nur eine Nadel. Deshalb habe Paul kaum Schmerzen.
This goes in the skin very easy. There's like very little resistance from the skin.
Das geht sehr leicht in die Haut. Es gibt wenig Widerstand. Wenn man eine dicke Linie macht, sind mehrere Nadeln zusammen und man braucht sehr viel mehr Kraft, um sie alle gleichzeitig hineinzudrücken. Und je mehr Kraft man braucht, desto mehr merkt man es.
And the more power you need, the more you will feel it.
Nee, tut nicht weh. Als würde jemand mit einem sehr spitzen Bleistift auf deiner Haut rumkratzen. Das ist okay.
Nacheinander lassen sich Paul, Jonas und Stefan an diesem Tag ihre Tattoos stechen und sind danach sichtlich stolz, dass sie es geschafft haben. Und auch ein paar Tage später sind die drei noch sehr zufrieden mit dem Motiv der Biene, erzählt der älteste Bruder Jonas.
Ja, jetzt habe ich es eine Woche und bin super zufrieden. Auf jeden Fall. Also er hat dann noch so drei Waben hinzugefügt und das ist schon alles sehr detailliert geworden. Viele kleine Stiche. Genau, für den Moment finde ich es perfekt. Er meinte selber auch, der Nachteil bei sowas ist natürlich, dass es sein kann, dass man da in 5, 6 Jahren nochmal dran muss und dann nochmal drüber stechen muss. Aber so wie es jetzt ist und so wie ich es jetzt von meinen Brüdern auch gehört habe, ist es schon genau so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ein Beitrag von Britta Merf. Mehr zum Thema Tätowierung bringt übrigens morgen die Sendung Marktplatz ab 10.08 Uhr mit Armin Himmelrath am Mikrofon.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Gartenparty ohne Musik ist für viele einfach nur öde. Die Musik dafür kommt immer öfter aus Lautsprechern, die einfach per Bluetooth über das Smartphone angesteuert werden. Allzu laut sollte man sie aber nicht einstellen, egal ob im Park oder im Garten, anderen Menschen und auch der Natur zuliebe. Die Stiftung Warentest hat Bluetooth-Lautsprecher getestet. Das Ergebnis fasst Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp zusammen.
Das Wichtigste bei einem Lautsprecher ist natürlich ein guter Ton. Und der braucht Platz. Nur zwei Modelle in dieser Warentestuntersuchung von Bluetooth-Lautsprechern bekamen am Ende eine sehr gute Bewertung. Und beide sind Schwergewichte. Sie wiegen jeweils knapp 2,5 Kilo. Etwas viel für den einfachen Transport in der Handtasche oder im Rucksack. Doch gibt es dafür eben einen satten Sound, so Warentester Christian van de Sand.
Weil gerade zum Beispiel der Bass einen gewissen Resonanzraum braucht, damit er eben wirken kann. Insofern ist es bei großen Lautsprechern wesentlich einfacher, eine richtig gute Tonqualität hinzubekommen. Und je kleiner der Lautsprecher wird, je schwieriger wird das, einfach weil weniger Klangkörper zur Verfügung steht und eben auch weniger Platz, um dann die entsprechenden Lautsprecher mit schwingenden Membranen und so weiter einzubauen. Da wird es dann ab einer gewissen Größe ziemlich herausfordernd, einen guten Klang noch zu erzeugen.
34 Bluetooth-Lautsprecher wurden zum Klingen gebracht, wobei zwischen Schwergewichten ab 1 Kilogramm, der Mittelklasse ab 500 Gramm und Leichtgewichten darunter unterschieden wurde. Die Lautsprecherboxen werden vor allem mobil genutzt. Das zweitwichtigste Kriterium war somit die Akkulaufzeit. Auch die hängt oft von der Größe ab.
Es gibt Geräte, die haben eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit, 30, 40 Stunden. Also das reicht dann nicht nur für den Abend am See, sondern auch wirklich für die Wochenendtour. Wir haben aber auch Geräte dabei, da ist nach 2, 3 Stunden der Partyspaß schon vorbei.
Die Produktvielfalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Bluetooth-Lautsprecher gibt es in verschiedenen Formen und Farben, manchmal mit Tragegriff oder auch mit integrierten Licht- oder Blinkelementen. Einiges sei Spielerei, sagt Warentester Christian van de Sand, doch gibt es auch sinnvolle Zusatzfunktionen. So lassen sich einige Modelle auch als sogenannte Powerbank nutzen. Das heißt, der Akku der Box kann auch zum Aufladen des Smartphones oder Tablets genutzt werden.
Insofern ist es praktisch, wenn das Gerät noch so einen USB-Ausgang hat, über den ich dann mein Handy auch laden kann. Dann gibt es auch Geräte, die kann ich mit einem zweiten Gerät vom gleichen Hersteller oder vom gleichen Typ koppeln. Das hat den Vorteil, dass ich dann einen echten Stereo-Sound erzeugen kann, indem ich eine Box links oder eine Box rechts aufstelle. Dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn das Gerät eine Wasserschutzklasse aufweist. Wir stellen da zum Glück wenig Probleme fest, was den Wasserschutz angeht.
Laut Herstellerangaben würden manche Lautsprecher nicht nur einen Regenguss, sondern auch ein zeitweiliges Untertauchen des Gerätes überstehen. Die Schwergewichte, die im Test vorn lagen, sind relativ teuer. Warentester Christian van de Sand.
Der Teufel Rockstar Cross, überzeugt mit einem sehr guten Ton, ist mit über 2 Kilo Gewicht aber auch relativ schwer und ist auch der teuerste im Test mit 300 Euro. Kaum schlechter und 100 Euro günstiger, ebenfalls mit einem sehr guten Ton, ist der JBL Extreme 2, ist aber auch ein richtiger Kaventsmann, der mehr als 2 Kilo wiegt.
In der Mittelgewichtsklasse bietet das Modell Beoplay P6 als einziger Lautsprecher einen sehr guten Ton. Preis 276 Euro. Solch gute Klangerlebnisse bieten die Leichtgewichte zwar nicht, doch mit dem JBL Flip Essential konnte zumindest noch ein Modell mit einigermaßen gutem Ton punkten. Für 86 Euro zu haben, dafür aber deutlich einfacher zu transportieren.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Sie können die Beiträge auch nachhören in unserer Audiothek-App oder zum Teil auch nachlesen auf deutschlandfunk.de. Dirk Müller erwartet Sie gleich mit den Informationen am Mittag. Unter anderem geht es um Wirecard. Der Finanzausschuss des Bundestages spricht darüber in einer Sondersitzung.